Ich darf zunächst einmal ganz herzliche Grüße von der Gemeinde BEG in Hannover ausrichten. Sie lassen euch als liebe Geschwister und Schwestern ganz herzlich grüßen. Und nun möchte ich mit dem Predigttext beginnen, beziehungsweise mit dem Predigtthema Düsteres Chaos von stolzen und skrupellosen Königen. Es ist der 26. Mai 1952. Die Sowjetunion schottet sich mit ihren in Deutschland besetzten Gebieten von dem restlichen Teil der Bundesrepublik ab. Die Deutsche Demokratische Republik ist fortan über die gesamte Grenzlänge von fast 1400 Kilometern durch eine 5 Kilometer breite Sperrzone getrennt. Deutschland ist zerschnitten. Von der Ostsee bis nach Bayern teilt die Grenze Siedlungen, Landschaften. Sie zerschneidet Bahnlinien und Straßen. Sie entzweit Menschen. Das, was einst eine Einheit war, ist von nun an zerrissen. In der Folge kommt es zu einem immer stärker werdenden Machtkampf der Ideologien. Während die Sowjetunion auf der einen Seite ihre Vorteile der Planwirtschaft des Kommunismus etablieren will, sehen sich die anderen drei Siegermächte, Großbritannien, Frankreich und USA, bedroht und setzen alle Hebel in Bewegung, um mit den Vorteilen der freien Marktwirtschaft Stärke zu zeigen. Es folgen Konflikte und eskalierende Auseinandersetzungen zwischen den Großmächten USA und Sowjetunion. Die Furcht vor einem dritten Weltkrieg ist zum Greifen nah. Ja, sogar ein Atomkrieg steht bevor. Ängste beherrschen das Weltgeschehen und schließlich erreichen sie ihren Höhepunkt in der Kuba-Krise im Oktober 1962. Statt Frieden und Ruhe herrschen Angst und Bedrohung. Stärke zeigen, den anderen beeinflussen, den anderen beeinträchtigen, davon ist die Zeit des Kalten Krieges geprägt. Mit einem Blick auf den heutigen Text aus 1. Könige Kapitel 14, Verse 21 bis 1. Könige Kapitel 16, Vers 34. Vor diesem Hintergrund stellen uns die Ereignisse der eigenen Landesgeschichte eine Hilfe dar. Ein besseres Verständnis für die Spannungen zwischen dem Südreich Juda und dem Nordreich Israel. Ein gespaltenes Königreich. Auch hier handelt es sich um einen Machtkampf der Ideologien, die sich über Generationen hinweg gegenüberstehen. Und Ursprung des Ganzen war die Abkehr Israels vom Hause Davids, weil Rehabeam harte Gesetze über das Volk gesetzt hatte und nicht mit Barmherzigkeit regierte. Ihr habt letzten Sonntag davon gehört, wie diese Entscheidung zu einem tiefen Riss der Nation, dem verheißenen Königreich, führte. Zerrissen aufgrund von Streit, Missgunst und Ungehorsam gegenüber Gott. Und diese Linie führt sich nun fort. Sie zieht weitere Kreise. Wir wollen uns heute mit dem düsteren Chaos der stolzen und skrupellosen Könige beschäftigen, von Juda und Israel. Und dabei sind wir doch auf der Suche nach einem König, der über das Volk von A bis Z, vom Anfang bis zum Ende seines Lebens, nach dem Willen Gottes regiert. Wir suchen nach einem König, der nicht versagt, der nicht stolz ist, der nicht andere unterdrückt, der nicht versagt nach dem Willen Gottes, so wie bereits Adam und Eva versagt haben. So geht es heute erstens um gefälschte Gerechtigkeit, zweitens um skrupellose Ungerechtigkeit und drittens um gnädige Barmherzigkeit. Erstens gefälschte Gerechtigkeit. Ich lese aus dem lebendigen Wort Gottes 1. Könige Kapitel 14, die Verse 21 bis 31. 1. Könige 14, ab Vers 21. Und Rehabeam, der Sohn Salomos, regierte in Juda. 41 Jahre war Rehabeam alt, als er König wurde, und er regierte 17 Jahre in Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dahin zu setzen. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammoniterin. Und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen. Mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Und auch sie bauten sich Höhen und Bildsäulen und Ascherim auf jedem hohen Hügel und unter jedem Baum. Und es waren auch Geweihte im Land. Sie taten nach allen Gräueln der Nationen, die der Herr von den Kindern Israels vertrieben hatte. Und es geschah im fünften Jahr des Königs Rehabiam, da zog Sisak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf. Und er nahm die Schätze des Hauses des Herrn weg und die Schätze des Hauses des Königs. Ja, alle nahm er weg. Und er nahm alle goldenen Schilde weg, die Salomo gemacht hatte. Und der König Rehabiam machte an ihrer Stadt kupferne Schilde und befahl sie unter die Hand der Obersten der Läufer, die den Eingang des Herrn, des Königs bewachten. Und es geschah, so oft der König in das Haus des Herrn ging, trugen die Läufer sie und brachten sie dann wieder zurück in das Gemach der Läufer. Und das Übrige der Geschichte Rehabiams und alles, was er getan hat, ist das nicht geschrieben im Buch der Chroniken der Könige von Juda? Und es war Krieg zwischen Rehabiam und Jerobeam alle ihre Tage. Und Rehabiam legte sich zu seinen Vätern und er wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammoniterin. Und Abiam, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Es ist erstaunlich, weil wir hier mit hineingenommen werden in eine Geschichte von Königen, wo der König, der Mann, die Leitung des ganzen Volkes innehaben soll. Er soll das Volk ausrichten nach dem Willen Gottes, er soll vorangehen. Aber stattdessen, was lesen wir hier? Alle Ereignisse sind umspannt von dem Namen der Mutter Rehabiams. Rehabiam war zwar im Amt des Königs, aber er war passiv. Alles, was im Volk getan wurde, entsprach in erster Linie nicht seinem Willen oder dem Vorbild seines Stammvaters David, sondern vielmehr den Vorlieben seiner Mutter. Sie war Ammoniterin, keine gottesfürchtige Frau. Sie lebte nach den Werten und Maßstäben der säkularen Welt. Für sie stand der Mensch mit seinen Sehnsüchten und Begierden im Zentrum der Anbetung. Und diese Überzeugung wurde im ganzen Land verbreitet. Sie wurde überall gelebt. Ein abscheuliches Verhalten vor dem Hintergrund, dass Gott der Einzige ist, der Anbetung würdig ist. Doch Rehabiam, er unternahm nichts. Er unternahm nichts gegen die grauenhafte Selbstinszenierung und Selbstanbetung seines Volkes. Er hatte selbst eine gewisse Liebe zu dieser Kultur aufgebaut. Er war damit groß geworden. Er hat sie mit der Muttermilch aufgesogen. Er schwieg, während sein Land ein Festival an grauenvollen Orgien abhielt. Und er blieb stumm, als die Sünden der Menschen zum Himmel schrien. Rehabiam blieb blass, bis Gott ihm nach 5 Jahren einen Denkzettel verpasste. Gott entzieht seinen Schutz aufgrund der Sünde des Volkes und lässt die Ägypter gegen Jerusalem heraufziehen. Der erste Angriffskrieg seit der Königsherrschaft von Saul. Eine bittere Demütigung für das Südreich. Alles, oder es wird jetzt für alle sichtbar, Gott ist nicht mehr schützend über seinem Volk, sondern er hat sich zurückgezogen. Aber Rehabiam erkennt den Schuss vor dem Bug und er wird aktiv. Er zeigt sich vorerst demütig vor Gott und Gott gewährt daraufhin seinen Schutz, seine Gnade und dämmt den Eroberungswillen der Ägypter ein. Statt Zerstörung und Tod nehmen sie nur die Schätze weg. Nur das Ansehen geht verloren, aber das Leben bleibt. Aber der Autor macht mit seiner Erzählung hier deutlich, dass Rehabiams richtige Aktivität eigentlich erst im Nachgang eintrat. In Vers 27, da lesen wir, und der König Rehabiam machte an ihrer Stadt kupferne Schilde. Vorher war er passiv und jetzt wird er aktiv. Er machte kupferne Schilde und befahl sie unter die Hand der Obersten. Daran sehen wir, dass diese Umkehr, diese Demütigung von Gott gar nicht richtig tief ins Herz hineinging, sondern er hat versucht, seine Fassade wieder aufzubauen, seine Frömmigkeit aufzupolieren, aber das Herz war nicht einsichtig. Und so wurde er zum Fälscher der Nation, denn anstatt der goldenen Schilde, die ja Ausdruck sind für die Größe, für die Macht, für den Reichtum und Einfluss des Königreiches, macht er billige Kopien, Plagiate. Das Kupfer wird schlicht zum neuen Gold erklärt. Ein 2-Euro-Stück ist nicht mehr 2-Euro-Stück, sondern wird jetzt 5-Cent-Stück genannt. Beziehungsweise andersrum, das 5-Cent-Stück ist jetzt das 2-Euro-Stück. Die Herrlichkeit des Reiches ist also für alle sichtbar verblasst. Und was macht er? Statt sich Gott hinzuwenden, kaschiert er vor den Menschen sein schönes Aussehen. Er trägt Make-up auf, statt in seinem Herzen aufzuräumen. Rehabiam setzt auf Gerechtigkeit durch das Gesetz, durch Rituale und präsentiert eine gefälschte Gerechtigkeit. Er begeht Buße zum äußeren Schein und sein Opferdienst für Gott ist Teil seiner Selbsterlösung, Teil seiner Selbstgerechtigkeit, Teil seiner Selbstheiligung. Er hat zwar verloren, doch er lässt es so aussehen, als ob er Gott unter Kontrolle hat. Seine Botschaft an das Volk, keine Panik, alles in Ordnung, Gott ist nicht zornig, er ist Liebe. Und wie später auch die Pharisäer und Schriftgelehrten im Neuen Testament, so fehlt Rehabiam das Entscheidende, ein tiefes Verständnis für seine Sündhaftigkeit des eigenen Herzens. Seiner Ansicht nach ist mit einer Entschuldigung alles wieder gut gemacht. Seine Überzeugung heißt, ich bin König aufgrund meiner Abstammungslinie, mir kann also nichts passieren. Ich bin Christ aufgrund meiner Tradition, mir kann nichts passieren. Ich bin Christ, weil meine Eltern Christ waren, mir kann nichts passieren. Und zunächst sieht es so aus, als ob er recht hat. 12 Jahre lang passiert nichts. Sein Sohn wird schließlich König und über die Taten von ihm, von dem Sohn Rehabiams, Abiam, erfahren wir nur so viel, dass während seiner 3-jährigen Amtszeit, wir lesen das in Kapitel 15, Vers 3, da steht, und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Wir könnten sagen, wie der Vater, so der Sohn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Doch nicht nur in den Sünden wandelten sie in dem gleichen Weg, sondern auch im Krieg. Auch Abiam schaffte es nicht, Frieden mit dem Nordreich herzustellen. Auch das ein demütigendes Urteil für das Volk Gottes. Wenn Gott allmächtig ist, warum bist du dann im Krieg mit jemandem? Und das gilt auch für uns heute. Wenn wir im Streit und unversöhnt mit unseren Mitmenschen oder mit unseren Geschwistern des Glaubens leben, wie beschämend ist das doch für uns. Rehabiam und Abiam waren keine Leuchte. Keine Leuchte in der Dunkelheit, vielmehr waren sie selbst die Dämmerung in Person. Ihr Verhalten sollte auch für uns eine Warnung sein. Wir sollten Gottes Zorn nicht auf die lange Bank schieben, nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn Gott ist heilig und gerecht. Und eine einzige Sünde hat unseren Tod zur Folge. Nicht einfach, dass danach das Licht aus ist und dann ist fertig. Nein, es endet in ewigen und grausamen Qualen. Leid bis in Ewigkeit. Und das Leid, das wir hier auf der Erde schon kaum ertragen können, das wird dann Alltag sein. Alltag der Verdammnis. Der Tod ohne echte Gerechtigkeit vor Gott ist also kein Flug in die Karibik, der mal ebenso uns ins Glück bringt oder in die Schwerelosigkeit, der unser Leben auflöst in die Ebenen oder in neue Sphären. Und auch wenn wir diese Haltung vielleicht oft in unserem Alltag begegnen, wo es heißt, wenn Menschen, die im Altersheim arbeiten und sagen, ah, es ist doch auch besser, dass er jetzt gestorben ist oder dass sie sterben durfte. Das war doch kein Leben mehr. Das ist eine Teilwahrheit. Sie stimmt nur dann, wenn die Person echte Gerechtigkeit erfahren hat. Dann wird das Leben in der Ewigkeit für sie zur Hoffnung, zu einem besseren Leben, zu einem Leben, das in Vollkommenheit ist. Und sonst ist es reiner Selbstbetrug. Denn es gibt nichts Grausameres, als in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Das müssen wir uns bewusst machen. Aber wir wollen nicht mit den Fingern auf andere zeigen, sondern wir wollen bei uns selbst hinschauen. Wir alle kennen diese Halbwahrheiten, die sich in unseren Gedanken festgesetzt haben, die uns helfen, uns vor unserer Gerechtigkeit oder die uns helfen, uns vor der Gerechtigkeit Gottes zu verbergen, die unsere Scham bedecken sollen, Ausreden, wie sie Adam und Eva gebrauchten, als sie sich hinter Büschen versteckt haben. Dann begründen wir unsere Führungslosigkeit mit der Erziehung, unsere Lieblosigkeit mit unserem einzigartigen Charakter oder falsche Beziehungsformen begründen wir mit Gefühlen. Hauptsache, wir behalten unseren frommen Schein. Dann verkaufen auch wir Kupfer für Gold und bauen auf eine gefälschte Gerechtigkeit. Aber bevor wir uns jetzt mit dem Nachkommen von Abiam beschäftigen, mit König Asa, werfen wir zuerst einen Blick auf den Gegenpol, auf das Nordreich, auf das Volk Israel. Welchen Weg beschreiten Sie? Sind Sie Gott treu? Sind Sie erfolgreich? Sind Sie demütig? Und so kommen wir zum zweiten Punkt, skrupellose Ungerechtigkeit. Und wir sehen, der König Jerobeam, der überlebte die Könige Rehabiam und Abia. Und erst im zweiten Jahr der Herrschaft von König Asa verstarb er. Hat er vielleicht alles richtig gemacht? War er vielleicht besser als die anderen? Und anders als die Könige im Südreich waren die Könige im Nordreich aktiv. Das lesen wir ab Kapitel 15, Vers 25. Wir lesen von Männern, die das Heft des Handels in die Hand nahmen. Männer, die nicht vor folgenschweren Entscheidungen zurückschreckten. Männern, die aus Überzeugung ihr Volk führten. Da war nichts zur Passivität des Südreichs zu erkennen. Der erste Kontrast zwischen den Königen. Ein Kontrast zwischen Führung aufgrund von Überzeugung in Israel und in Juda Führungslosigkeit aufgrund der Erbfolge. Doch was sich zunächst positiv anhört, hat mit der falschen Zielsetzung fatale Auswirkungen. Ein fehlender Fixpunkt führt zu Willkür und Verderben. Führer, die Gott radikal ablehnen, bringen Gewalt, Gier und Unterdrückung hervor. In diesem Abschnitt von Kapitel 15, 25 bis zum Schluss von Kapitel 16 lesen wir 13 Mal von Wörtern, die einen gewaltvollen Tod beschreiben. Erschlagen, getötet, vertilgt. Skrupellose Ungerechtigkeit sehen wir mit Blick auf die 7 Könige des Nordreichs Israel. Und auch von Nadab, dem Sohn Jerobeams, lesen wir in Kapitel 15, Vers 26. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und wandelte auf dem Weg seines Vaters und in seiner Sünde, die er Israel zu begehen veranlasst hatte. Moralisch verdorben, obwohl er im Paradies lebt. Denn so kann man die landschaftliche Schönheit von Tirza beschreiben, ein Paradies im Vergleich zu der Wüste ringsherum. Aber wüst war es in seinem Herzen. Und so fiel Nadab im zweiten Jahr seiner Amtszeit bereits einer Verschwörung zum Opfer. Und so wurde es aber schon seinem Vater Jerobeam angekündigt durch den Propheten Achia. Und es ist Baesa, der Sohn eines Propheten. Und da denken wir, okay, jetzt wird's gut. Der Sohn eines Propheten, was kann da falsch gehen? Der handelt doch sicher nach dem Wort Gottes. Aber nein, kaltblütig ermordet er den König, während sich das ganze Volk in der Belagerung der Philister befindet. Der Titel könnte lauten, ein Bundeskanzler auf Dienstreise ermordet. Täter, der Sohn eines Pastors. Baesa geht noch radikaler vor, als er dann schließlich auf dem Thron steigt. Er vernichtet alle Personen im Umfeld von Nadab. Alle, Männer, Frauen, Kinder, Mägde, Knechte und beruft sich dabei auf das Wort Gottes. Aber schaut doch selber mal hin, schlagt mal Kapitel 14 auf und den Vers 10. Da steht, Kapitel 14, Vers 10, darum, siehe, ich will Unglück über das Haus Jerobeams bringen und ich werde Jerobeam ausrotten, was männlich ist. Was männlich ist. Keine Mägde, keine Frauen, was männlich ist. Und wir sehen, Gottes irdisches Gericht ist begrenzt. Aber Baesas Selbstsucht ist grenzenlos. Mit der vollkommenen Vernichtung versucht er nur eins, nämlich seine Königsherrschaft zu stabilisieren. Wo kein Kläger, da kein Richter. Baesas skrupellose Gedanken kommen dann schließlich für uns zur Geltung, als Gott den Propheten Jehu schickt. Kurz vor seinem Tod lesen wir dann in Kapitel 16, Verse 2 bis 3, was Gott durch den Propheten Jehu sagen lässt. Ich lese ab Vers 1. Und das Wort des Herrn erging an Jehu, den Sohn Hananis, gegen Baesa, indem er sprach, weil ich dich aus dem Staub erhoben und dich als Fürst über mein Volk Israel gesetzt habe, du aber auf dem Weg Jerobeams gewandelt bist und mein Volk Israel veranlasst hast zur Sünde, sodass sie mich reizen durch ihre Sünden. Siehe, so werde ich hinter Baesa und hinter seinem Haus her ausfegen und werde dein Haus machen wie das Haus Jerobeams des Sohnes Nabats. Und hier verdeutlicht uns Gott nochmal, dass Baesa die Möglichkeit gehabt hätte, die Dinge anders zu machen. Wir erinnern uns doch an die Gerichtsworte, die Jona dem Volk in Ninive überbringen sollte und wie es dann Gott gereut hat, dass er vergeben hat aufgrund der Buße, der Bußfertigkeit der Einwohner. Oder ähnlich auch, wie wir es gerade eben gesehen haben bei Abiam. Gott war gnädig. Doch Baesa, er tat keine Buße, er entschied sich bewusst für ein Leben in den Fußstapfen Jerobeams und es wiederholte sich die Geschichte. Ihm wird das gleiche Schicksal angekündigt wie Jerobeam. Die Familie wird ausgelöscht, vollkommenes Verderben. Aber auch hier Gnade Gottes. Das Ereignis tritt erst nach 26 Jahren Regierungszeit ein. Baesa darf also trotz seiner abgrundtiefen Sünden eines natürlichen Todes sterben. Sein Sohn Ela darf die Königsherrschaft übernehmen aus Gnade. Doch der Fluch, der über seinen Vater ausgesprochen wurde, veranlasst auch ihn nicht zur Umkehr. Er muss doch irgendwie davon gewusst haben, das gehört haben, was ihm droht. Aber nichts passiert. Stattdessen stürzt er sich in sündige Vergnügen und berauscht sich mit Alkohol wie ein Teenager. So ist für ihn nach 2 Jahren Endstation. Man könnte sagen, er mordet auf einer Pyjama-Party, voll im Suff und im Rausch. Welch ruhmloses Ende für einen König. Wie bei Nadab, den Sohn von Jerobeam. Was in Israel folgt, ist ein weiteres Hauen und Stechen. Die einzige Linie, die sich von Jerobeam über Simri, Omri, Ahab durchzieht, ist die Linie der skrupellosen Sündhaftigkeit. In ihrem moralischen Verhalten sind sie alle Kinder Jerobeams. Und hier seht ihr den Kontrast zwischen den beiden Königslinien. Während im Südreich, in Juda, die geschlechtliche Linie von David fortgeführt wird, endet in dem Nordreich die Erbfolge bereits in der 2. Generation. Jerobeam, dann Abiam, Baesa und dann Nadab. Was sich eben hier durchzieht, ist die radikale Sündhaftigkeit der Menschen auf Grundlage von Jerobeam. Und den abschließenden Höhepunkt dieser Hemmungslosigkeit, den sehen wir dann bei König Ahab. Und da möchte ich lesen ab Kapitel 16, Verse 29. Und Ahab, der Sohn Omris, wurde König über Israel im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda. Und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es geschah, war es zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats wandelte? Es geschah, dass er Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und beugte sich vor ihm nieder. Und er richtete dem Baal einen Altar im Hause des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Aschera, und Ahab tat mehr, um den Herrn, den Gott Israels, zu reizen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und in seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter, Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihn ihren Grund, und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf. Nach dem Wort des Herrn, das durch Josua, den Sohn Nuns, geredet wurde. Ahab nimmt sich eine High Society Lady zur Frau, ein weltberühmtes Model, äußerlich wunderschön, innerlich abscheulich verdorben. Auf den Titelblättern der Magazine weltweit, aber im Buch des Lebens unauffindbar. Isebel steht für nichts anderes als für die Vergötterung aller körperlichen Begierden. Mit dieser Frau rühmt sich Ahab vor seinem Freund. Das Volk jubelt über die Ruchlosigkeit. Ahab freut sich, er kniet praktisch vor Isebel nieder, weil sie ihm Ruhm und Ehre einbringt. Und Hiel, ein Mann aus Bethel, Bethel heißt Haus Gottes, was macht der? Der stimmt in den Abgesang Gottes mit ein und geht dabei über Leichen. Ein Mann aus dem Haus Gottes. Ist das Ironie oder Erschrecken? Er geht über Leichen für ein bisschen Aufmerksamkeit in der Weltgeschichte. Er opfert seine 2 Söhne. Und das zutiefst Traurige ist, er merkt es nicht. Er sieht den Verlust als Gewinn. Und wir sehen, wie hilflos verloren ist jemand, der ohne Gott ist. Und neben der skrupellosen Ungerechtigkeit, die die Menschen blind macht, sehen wir gleichzeitig die Langmütigkeit Gottes. Er schenkt erstens Zeit. Zeit, um zur Besinnung zu kommen. Gott schenkt zweitens wachrüttelnden Personen, die Propheten, die die Könige mit der Wahrheit konfrontieren, damit sie Gelegenheit zur Umkehr bekommen. Und so sind auch wir heute aufgerufen, Wachrüttler zu sein, in der Zeit der Gnade, die Gott schenkt, in unserem Umfeld. Aber in der Geschichte hier sehen wir, die Geschichte von Jerobeam und Nadab wiederholt sich an Baasa und seinem Sohn Ela. Sie alle bleiben unbußfertig. Sie alle schlagen die Gelegenheit zur Umkehr in den Wind und als Folge bricht Gottes Gericht über sie herein. Völliges Verderben. Und auch die nachfolgenden Generationen lassen sich die Geschichte ihrer Väter nicht als Lehrung dienen. Sie folgen nicht dem Ruf Gottes. Er bleibt vielmehr ungehört. Aber unerhört maßlos bleibt ihre Sünde. Und scheinbar unerhört bleibt auch der Ruf nach Gottes Gerechtigkeit. Denn ein Happy End ist das nicht, was wir hier lesen bei König Ahab. Und so sind auch wir heute herausgefordert, in unserer Zeit mit all dem Unrecht umzugehen, was wir sehen. Wir begegnen in unserem Alltag viel Leid und schlagen uns manchmal nicht auch diese lästernden Worte ins Gesicht, die im Psalm 42, Vers 4 stehen? Weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Wo ist denn dein Gott, dem sexuelle Verwirrung ein Gräuel ist? Wo ist dein Gott, der einen klaren Entwurf für Familienstrukturen hat? Wo ist denn dein Gott, der zum Schutz des ungeborenen und alten Lebens aufruft? Die Gnade Gottes wird verlästert. Doch wir dürfen aus der Geschichte von Israel zwei Dinge lernen. Gott ist erstens langsam zum Zorn und zweitens, er lässt kein Unrecht ungestraft, so wie er es in 4. Mose 14, Vers 18 verheißen hat. Wir können uns auf Gottes Wort berufen. Es sind seine Gedanken über sich. Lasst uns mehr dem glauben, der allmächtig ist, der das große Ganze im Blick hat, als wirren Äußerungen in unserem Umfeld. Und auch Paulus hebt es in Römer 2, Vers 4 nochmal hervor, dass die Zeit zwischen Handlung und gerechter Strafe, diese Zeit ist Ausdruck von Gottes Güte, Geduld und Gottes Ausdauer. Das heißt nicht, dass jemand ungestraft für seine Handlungen davonkommt. Absolut nicht. Sondern der Wunsch Gottes ist darin, dass er zur Buße geleitet wird. Nachdem wir also erstens in Juda gefälschte Gerechtigkeit gesehen haben und zweitens in Israel skrupellose Ungerechtigkeit, sind wir weiter auf der Suche nach einem Happy End, nach gnädiger Barmherzigkeit. Und lasst uns dazu, ich habe ja gesagt, wir lassen den Asa erstmal aus, aber lasst uns nochmal ganz vorne anfangen, bei dem Text, Kapitel 14, Vers 21. Nochmal zurück zu Kapitel 14, Vers 21. Und da lesen wir nämlich von Jerusalem. Der Stadt, die sich Gott aus allen Stämmen selbst erwählt hat, um seinen Charakter, sein Wesen von dort aus sichtbar werden zu lassen in der Welt. Da heißt es, und Rehabiam, der Sohn Salomos, regierte in Juda. 41 Jahre war Rehabiam alt, als er König wurde, und er regierte 17 Jahre in Jerusalem, der Stadt, die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dahin zu setzen. Bisher hatten wir den Blick eigentlich falsch gelegt. Wir haben geguckt, wie ist die Beziehung von den Menschen zu den Menschen oder von den Menschen zu Gott. Okay, wir hatten sie nicht falsch gelegt, das gehört dazu, es gehört zu unserem Leben. Aber jetzt wenden wir den Blick und schauen, wie ist die Beziehung von Gott zu den Menschen. die eigentlich wichtigere Frage für jeden Einzelnen von uns. Welche Beziehung hat Gott zu den Menschen? Und hier macht Gott deutlich, dass er eine fundamentale, eine fest gegründete Beziehung zu den Menschen hat, weil er sie sich auserwählt hat, nicht wir ihn uns aus Gott auserwählt haben. Diese Beziehung, die kann nichts erschüttern. Sie ist prinzipiell sein Grundsatz. Und diese Beziehung von Gott zu uns ist ein Lichtstrahl durch das Chaos. Und er wird deutlich durch die Worte der Propheten und durch die Erinnerung an die Abstammungslinien. Diese Worte werden zu kleinen Laternen am Wegesrand, wenn wir mit diesem Fokus die Geschichte nochmal lesen würden. Wie Leuchtsignale, die im Dunkeln in der Nacht ein Flugzeug sicher auf die Landebahn bringen. Und so können wir nun auf Asa schauen, den Gott leuchten lässt wie einen Scheinwerfer in der Nacht. Seine Geschichte beginnt nämlich schon im Leben seines Vaters Abiam. Kapitel 15, die Verse 4 bis 6. Und da heißt es: Dennoch gab ihm der Herr, sein Gott, um Davids Willen eine Leuchte in Jerusalem, indem er seinen Sohn nach ihm erweckte und Jerusalem bestehen ließ, weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen ist alle Tage seines Lebens, außer in der Sache Urias des Hethiters. Ein Versprechen, das Gott gegeben hat, nicht aufgrund der Treue Abiams. Wir haben vorhin gesehen, da war keine Treue, sondern Gott handelt trotz der Sünde Abiams, gnädig an dessen Sohn. Und das heißt auch, dass eigentlich hier Schluss wäre mit der Erbfolge. Nach der dritten Generation wäre auch hier die Erbfolge beendet, wenn Gott seinen Zorn hätte laufen lassen. Aber stattdessen schreitet er zu einer Not-OP, könnte man sagen. Und was diese Operation bewirkte am Herzen von Asa, das lesen wir in Kapitel 15 ab die Verse 9. Da steht: Und im 20. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda. Und er regierte 41 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Maaka, die Tochter Absaloms. Und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Und er schaffte die Geweihten aus dem Land und tat alle Götzen weg, die seine Väter gemacht hatten. Und auch Maaka, seine Mutter, die setzte er ab, dass sie nicht mehr Königin wäre, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. Und Asa rottete ihr Gräuelbild aus und verbrannte es im Tal Kidron. Die Höhen aber wichen nicht, doch das Herz Asas war ungeteilt mit dem Herrn alle seine Tage. Und er brachte auch die geheiligten Dinge seines Vaters und seine geheiligten Dinge in das Haus des Herrn, Silber, Gold und Geräte. Im Gegenteil zu dem, was wir bisher gesehen hatten, unternimmt Asa einiges. Er unternimmt volle Leiterschaft. Er unternimmt Führung. Er reißt das Ruder rum. Er beginnt eine 180-Grad-Wendung für sich und sein Volk. Asa war ein Reformator. Und dabei lässt er sich weder von den Interessen des Volkes leiten, noch von Blutsverwandten, die Einfluss nehmen wollen auf sein Leben. Asa vollzieht eine radikale Heiligung und Reinigung des Gottesdienstes und sortiert verwerfliches königliches Personal aus. Wir müssen das uns mal vorstellen. Die Queen Elizabeth, die hatte jetzt das 70-jährige Thronjubiläum. Und wie ist das, wenn der Enkel plötzlich kommt und die Mutter vom Thron schmeißt? Das ist doch irre. Also was braucht es da an Kraft, an Eigenschaft, an Herzenshaltung, um diesen Schritt zu vollziehen? Hier steht zwar Maaka als Mutter, aber wir können davon ausgehen, dass es eher die Großmutter gewesen sein wird als seine eigene Mutter. Aber wir lesen, das ist das Wichtige, dass ihre Regierungszeit sozusagen schon 20 Jahre bestanden hat. Also sie war tief verwoben im Volk, das war nicht, worüber man eigentlich geklatscht hätte. Aber Asa bricht nicht nur außerhalb seines Lebens mit Ritualen, sondern auch in seinem persönlichen Leben. Und das sehen wir, was wir gerade gelesen haben, was er selbst weihte, brachte er in den Tempel. Also sein eigenes Vermögen, seine Herzenshaltung war Gott zugewandt. Er hat sich nicht bereichert an dem Volk, sondern hat die Ehre oder seinen Dienst Gott gebracht. Und auch wenn es Asa nicht gelingt, alle Bereiche in seinem Leben bis ans Lebensende vollkommen Gott unterzuordnen, so gibt Gott doch selbst Zeugnis von dem ungeteilten Herz, was Asa hatte. Und mit diesem Zeugnis möchte ich schließen. Mit dem Zeugnis, dass Gottes gnädige Barmherzigkeit die Kraft hat, dein persönliches Leben auf den Kopf zu stellen. Und wie Asa in einem dunklen Umfeld aufgewachsen ist, so bist auch du von Geburt an mit Gewohnheiten groß geworden, die dich ins Zentrum der Welt stellen. Mit einem Denken und mit deinem Denken, mit deinem Handeln hast du gegen den heiligen Gott gekämpft. Du hast versucht, dich in der Welt zu profilieren, deine eigenen Vorteile zu suchen. Du hast dich über andere erhoben. Und was Gott denkt, das war dir egal. Du warst skrupellos, ungerecht. Und wenn es dir nicht egal war, was Gott denkt, dann wusstest du von seinen Geboten und konntest sie doch nicht einhalten. Du warst stets bemüht, Tag für Tag hast du dich abgemüht, aber hast es eigentlich nicht hinbekommen. Doch aus Stolz vor deinen Leistungen und aus Scham hast du dir eingeredet, es wird schon reichen. Gott liebt mich, weil ich so viel Gutes getan habe. Doch dabei hast auch du auf gefälschte Gerechtigkeit gesetzt. Vielleicht ist es kein Vergangenheitszustand mehr für dich. Vielleicht ist es der Ist-Zustand. Denn wir alle sind Kinder Jerobeams und Kinder Rehabeams. Wie sie haben auch wir die Bewährungsprobe für die Treue zu Gott nicht bestanden. Stattdessen reizten wir Gott zur Eifersucht und zum Zorn. Doch es gibt den einen, der die Bewährungsprobe unter schlimmsten Anfechtungen bestanden hat, unter schlimmsten Versuchungen, denen wir niemals ausgesetzt sein werden. Den einen Sohn, es gibt den einen Nachkommen Davids, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er, der heilig war. Der einzige Mensch, der als heilig und gerecht vor dem heiligen und gerechten Gott bestehen kann. Er, Jesus Christus, gab seine Gehorsamkeit und sein Leben, um die Finsternis zu besiegen. Die Finsternis, die in unserem Herzen ist. Und aufgrund seines Gehorsams wird durch unser Vertrauen auf ihn unsere Gerechtigkeit vor Gott anerkannt. Durch seine Gerechtigkeit können wir als gerecht vor Gott bestehen. Um Jesu willen versöhnte sich Gott mit uns, versöhnte sich Gott mit dir. Und daher möchte ich dich ermutigen, mach es wie Asa. Lass dich durch die gnädige Barmherzigkeit unseres Gottes zu einer 180-Grad-Drehung anreizen, zu einer Kurskorrektur deiner täglichen Gewohnheiten. Denn die Hoffnung, die wir haben, die Zuversicht ist, dass wenn Gott unser Herz erneuert, dann kannst du ein Reformator deiner Gedanken und Handlungen werden. Für ein Leben im Licht statt in düsterem Chaos. Dann ist dein Lobpreis für Gott nicht mehr schrecklich und grausam, sondern durch Jesus geheiligt. Amen.